Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt zunächst den Predigttext lesen, den wir im ersten Petrusbrief finden. Und zwar, wie vor zwei Wochen angekündigt, die Fortsetzung und das Ende des ersten Kapitels. Wir lesen ab Vers 17 bis Kapitel 2, Vers 3. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Soweit das Wort Gottes. Liebe Geschwister, vor allem liebe Mitschreibende, zu Beginn dieser Predigt möchte ich uns zunächst einmal die drei Punkte nennen, die ich heute behandeln möchte in diesem Abschnitt. Als ersten Punkt habe ich erkoren, wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Das ist Überschrift für den ersten Abschnitt. Wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Zweitens, wiedergeboren durch das lebendige und ewige Wort. Und drittens, die Antwort auf die Frage, was ist das lebendige und ewige Wort? Liebe Gemeinde, jeder Mensch wird in seinem Leben einmal geboren. Das ist keine große Weisheit, sondern einfach eine Tatsache. Keiner kann sich daran erinnern, aber dennoch ist es eine Tatsache, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, ist irgendwann einmal geboren worden. Als Nachkommen Adams wird ein Mensch aber immer aus vergänglichem Samen geboren. Immer aus vergänglichem Samen. Was heißt dabei vergänglicher Same? Vielleicht für die, denen der Begriff nicht so geläufig ist, das ist im Grunde ganz einfach. Vergänglicher Same ist ein Same, also ein Samenkorn, das einmal stirbt. Vergänglich sein heißt sterben zu müssen. Ein vergänglicher Same, das ist also das erste Zellpärchen des Menschen, das aus Mann und Frau kommt und verschmilzt und letzten Endes irgendwann einmal sterben wird. Dieser heranwachsende Embryo ist also immer vergänglich. Manche haben ein kurzes, manche ein langes Leben. Menschen werden unterschiedlich alt, aber am Ende werden sie alle sterben. Das ist ganz einfach begründet in der Sünde Adams und der daraus resultierenden Bestrafung, die den Tod auf die Erde brachte. Alleine hieran reiben sich schon viele Menschen, die es ungerecht finden, weil ja auf einmal alle Menschen mit unter diesen Fluch genommen werden. Man könnte sogar denken, dass es ungerecht wäre, wenn Gott alle Menschen bestraft, wo doch nur einer oder zwei gesündigt haben. Auf dieses Gedankenspiel einmal eingestiegen, verwechseln wir dann schnell Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit. Gerechtigkeit wäre gewesen, Adam sofort tot umfallen zu lassen und Eva mit ihm. Und die beiden auch keine Kinder zeugen zu lassen. Ihnen war angekündigt, wenn sie sündigen dort im Garten Eden, dann sollen sie sterben. Und Gott hat das durchaus ernst gemeint. Also wäre es auch gerecht gewesen, zu sagen, weg mit den beiden. Versagt, hauen wir sie um, vorbei. Kapitel, Thema, gescheitert. Barmherzigkeit heißt aber für Gott, einen Moment auf diese Strafe zu verzichten und ein Leben lang bis zum Tod des Menschen zu warten, bis er ihn bestraft. Und deshalb leben wir Menschen überhaupt. Manchmal dauert es gar 70, 80, 90, 100 Jahre und manchmal vielleicht sogar länger. Aber jeder einzelne Tag ist eine große Gnade, eine große Barmherzigkeit Gottes. Gott hätte jederzeit das Recht, jetzt, hier, heute, in diesem Moment gerecht zu sein und unser aller Leben zu beenden. Wir Menschen, wenn wir manchmal verleitet werden, benutzen diese Barmherzigkeit auch ab und an gegen Gott und leiten einen Anspruch auf unser Leben ab. Welch eine freche Sünde. Unser Leben ist und bleibt ein Aushängeschild der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes. Wir leben also sozusagen aus Barmherzigkeit, aber wir sterben aus Gerechtigkeit. Und darüber gibt es noch etwas sehr Wichtiges in unserem Leben zu verstehen. Unser Leben entstammt nun einmal einem vergänglichen Samen. Wenn wir diese Erkenntnis einmal weiterdenken und uns Gedanken machen über unser Leben und den Wert unseres Lebens, dann kann die Vergänglichkeit und die Nichtigkeit unseres Lebens so groß sein, dass die Erkenntnis daraus nicht wahre Freude ist. Wenn wir einmal den Prediger dazu reden lassen, da sehen wir das in aller Klarheit, vielleicht in sehr harten Worten auch für uns. Schon Beginn seines Buches sagt er, O Eitelkeit der Eitelkeiten, O Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Wir können diese Worte austauschen. Der Prediger erkennt etwas sehr Wichtiges und spricht weise. Tatsächlich ist alles eitel, was wir tun. Wir können das leicht daran überprüfen, wenn wir im Gedanken vielleicht nur einmal 3 Monate oder 6 Monate zurückschauen. Was ist davon denn wahrhaftig beständig? Was bleibt davon? War es unser wichtigstes Fußballtor? Hat es die Welt verändert? Nein, es ist in vielen anderen Toren untergegangen. War es die Überstunde auf der Arbeit? Die extra Arbeit, die wir aufgenommen haben? Nein, auch sie ist in vielen Überstunden untergegangen. War es mein vorletztes Handy, das alle diese coolen Features hatte? War es mein neues Auto? Es werden viele Autos und viele Handys nachkommen und noch viel bessere und noch neuere Funktionalitäten. Letzten Endes ist doch alles, was wir tun, vergänglich, nichtig, eitel, unnütz. Weise Worte eines Mannes, der viel erlebt hatte und auch eine Wahrheit für unser Leben. Dies gilt aber nur für den vergänglichen Samen. Vergessen wir nicht, dass wir bei der Betrachtung des vergänglichen Samens sind, aus dem wir einmal gezeugt werden. Also sozusagen den Begriff nicht überstrapazieren, aber für unser natürliches Leben. Und mitten in diese Lethargie hinein, da handelt nun der Heilige Geist und pflanzt in unser Leben einen unvergänglichen Samen. Das ist die Wiedergeburt. Wenn ein Mensch nicht noch einmal geboren wird, dann ist und bleibt alles nichtig. Alles wird erst dann sinnvoll, wenn ein Mensch aus unvergänglichem, sprich ewigen Samen, wiedergeboren wird. So wie es hier in Vers 23 heißt. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige und bleibende Gotteswort. Daraus ergibt sich ein Moment im Leben eines Menschen, an dem die Nichtigkeit des Lebens in eine sinnvolle, bleibende Ewigkeit verwandelt wird. Aus Vergänglichkeit wird nun Ewigkeit. Aus Vergänglichkeit wird dann Ewigkeit, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinwirkt. Aus Vergänglichkeit wird dann Ewigkeit, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinwirkt. Im Johannesevangelium, in Kapitel 12, vielleicht habt ihr beim Lesen dieses Kapitels auch daran gedacht, da hören wir noch von einem anderen Problem des Samens. Dort in diesem Bild, in diesem Gleichnis, was wir mitgeteilt bekommen, da ist der Same gemeint, den der Bauer einpflanzen muss. Und das heißt dort, wenn wir einmal Johannes 12, Vers 24 lesen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht. Übertragen wir das einmal auf unsere Passage. Wenn der vergängliche Samen nicht stirbt, dann stirbt er sowieso irgendwann einmal in Einsamkeit. Wenn wir das mal auf einen landwirtschaftlichen Samen beziehen, irgendwann verwest und verrottet er in Einsamkeit. Wenn ein Mensch aber einmal glaubt, dann stirbt sein alter Mensch und der neue Mensch hat auf einmal Gemeinschaft mit seinen Brüdern. Ist das nicht hier in Johannes 12 irgendwie eine verwunderliche Wendung, dass es dort heißt, wenn er nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt er allein, der Samen, oder so bleibt es allein, das Samenkorn. So bleibt es allein ist doch zunächst einmal eine überraschende Formulierung. Man könnte sich vieles ausdenken, was mit dem Samen passiert. Aber dass er alleine bleibt, naja, das ist ja nun wohl nicht das Hauptproblem. Dass er stirbt, dass er verwest, wie auch immer, scheint doch viel wichtiger zu sein. Oder dass er den Bauern keine Frucht bringt. Aber hier heißt es ausdrücklich, so bleibt das Körnchen allein. Wenn ein Mensch aber einmal glaubt, wenn aus diesem vergänglichen Samen ein unvergängliches Leben wird, so wird die Einsamkeit eingetauscht gegen die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt den Glaubenden entscheidend vom Nichtglaubenden unterscheidet. Wahre, ewige Freundschaft unter Geschwistern und der Ausblick, den einmal zu treffen, der der Eckstein dieser Gemeinschaft ist. Christus selbst. Und in diesem ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes ist die Gemeinschaft unter den Glaubenden das Erste, was genannt wird, in dem die Liebe Gottes sichtbar wird. Noch an einer anderen Stelle lesen wir auch von einem Samen, dem Gleichnis vom Seemann in Lukas 8, also nicht dem Seemann, der auf das Meer fährt, sondern der Sämann, der aussät, den Samen ausstreut. Und in diesem Gleichnis, in Lukas 8, da wird der Samen direkt mit dem Wort Gottes identifiziert. Das Wort Gottes wird ausgestreut, wie der Samen. Es geht aus wie ein Samenkorn, aber nur im guten Boden wird es gedeihen. Und wenn wir einmal hier in unseren Text schauen und die beiden Texte zusammenbringen wollen, dann liegt es doch irgendwie nahe, dass der Heilige Geist so etwas ist wie der gute Nährboden für diesen Samen. Wenn der Samen auf den guten Boden treffen muss und wir hier lesen, dass es der Geist ist, der diese Wiedergeburt bewirkt, wenn das Wort ausgeht und der Geist es wirksam werden lässt, dann geht es auf. Wenn wir das auf dieses Bild in Lukas 8 beziehen, dann muss dieses Wort einen festen Boden finden und das wird nun einmal gewirkt durch den Heiligen Geist. Wir können ja ganz klar sagen, dass dieser Samen nur aufgeht, dass das Wort Gottes nur wirkt, wenn der Geist durch das Wort wirkt. In Johannes 3 wird es uns ja auch klipp und klar gesagt. Wort und Geist müssen zusammenwirken, dass ein Mensch wiedergeboren wird. Ist der Heilige Geist nicht da, dann wirkt auch nichts. Dann kann auch keine Wiedergeburt stattfinden. Andersrum, ist das Wort nicht da, so wird auch keine Wiedergeburt stattfinden. Und auch hier wieder sehen wir, aus Vergänglichkeit wird Ewigkeit, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinwirkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht er das? Und damit sind wir bei unserem zweiten Punkt in dieser Predigt angelangt. Noch einmal, die Überschrift war ja, wiedergeboren durch das lebendige und ewige Wort. Vers 23 hier in unserem Abschnitt betont wie an keiner anderen Stelle des Neuen Testaments so deutlich, dass ein Mensch durch das Wort Gottes wiedergeboren wird. Lesen wir diesen 23. Vers noch einmal. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, das hatten wir eben, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Äußerlich passiert uns in unserer Wiedergeburt ja recht wenig. Und dennoch kann man es bei jedem Menschen, der einmal wiedergeboren wird, sehen und es auch merken, so wie wir es in dem Vers zuvor, in Vers 22 gelesen haben, dass wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dass das erste erkennbare Zeichen ist, dass er seine vergängliche, geheuchelte Bruderliebe, oder sagen wir, diese Bruderliebe, die er einmal aus eigener Kraft aufrecht gehalten hat, mühsam sich anderen Menschen genähert, jetzt ausgetauscht wird gegen eine ungeheuchelte, gegen eine echte Liebe unter den Geschwistern. Es ist wichtig, dieses Adjektiv zu bemerken, sonst geht uns vielleicht der Sinn verloren. Der Geist wirkt so in uns, dass aus der Show, die wir aus eigener Kraft betrieben haben, auf einmal aufrichtige Bruderliebe wird. Sicher gibt es gute Schauspieler, wie auch das Hinkriegen, es so aussehen zu lassen, als sei das alles echt. Es ist nicht vom Geist gewirkt, es kommt vor. Aber was hier gemeint ist, ist nicht die Beurteilung an sich, sondern das, was in einem Menschen passiert, der durch das Wort Gottes zu einem unvergänglichen Samen wiedergeboren wird. Dieser Mensch wird ungeheuchelt lieben. Er wird echt ewig lieben. Geheuchelte Bruderliebe finden wir zum Beispiel bei Ananias und Sapphira, die den Geist Gottes betrügen wollten und so schnell offenbarten, dass da gar kein unvergänglicher Same in ihrem Leben war. Schnell wurde ihnen die Heiligkeit Gottes und seine Gerechtigkeit zum Verhängnis. Bei so vielen anderen, die mit keinem Namen genannt werden, war innige und reine Liebe füreinander zu entdecken. Es ist allerdings ganz wichtig, jetzt festzuhalten, dass die Liebe nicht mit eigener Kraft bewirkt werden kann. Gebt euch nicht der Hoffnung hin, dass es einmal andersherum sein wird und Gott die Menschen beruft, die besondere Verdienste in den Taten füreinander haben. Ganz falsch. Gott beruft gerade die Kranken, gerade die Sünder, gerade die Lahmen, gerade die Armen, gerade die eben nicht immer den Takt dieser Welt mitgehen können. Sie werden dann aus der Kraft des Geistes von Neuem geboren zu einer Liebe und zu einer Kraft, die sie von sich aus eben nicht haben. Und bedenken wir noch einmal, dass an diesem Punkt im Grunde alle Autoren, die wir im Neuen Testament lesen, zusammenstehen wie eine Wand. Gerade die Liebe untereinander ist das beste Zeichen dafür, dass Gott einen Menschen gerettet hat. Und noch einmal, der Geist Gottes wirkt ja die Wiedergeburt eines Menschen immer auf der Grundlage des lebendigen und ewigen Wortes Gottes. Wenn man so will, treffen in einer Wiedergeburt bei einem Menschen sein vergänglicher Same, der nichts anderes ist als der Tod, zusammen mit dem lebendigen Wort und dem lebendigen Geist Gottes. Dabei stellt sich für uns vielleicht nur noch die Frage, was ist denn gemeint mit diesem lebendigen und ewigen Wort Gottes? Vielleicht hat der eine oder andere schon schnell den Gedanken gefasst und sich an das Johannesevangelium erinnert. Und im Übrigen sind wir jetzt schon bei unserem dritten Punkt in unserer Predigt. Was ist das lebendige und ewige Wort? Wenn wir im Johannesevangelium lesen, dass das Wort Gottes mit Jesus, dem fleischgewordenen Wort, gleichzusetzen ist, dann ist dieser Gedanke vielleicht hier naheliegend. Aber ich glaube, dass diesmal hier dieser Vergleich nicht zielführend ist. Sicher ist Jesus das fleischgewordene Wort, daran gibt es keinen Zweifel. Aber was ist denn hier nun mit dem lebendigen und dem ewigen Wort gemeint? Die Verse 24 und 25 in unserem Textabschnitt geben uns darauf eine Antwort. In einem Beispiel, das zurückblickt in das Alte Testament und hier ganz sinnnah aus Jesaja 40 zitiert, vielleicht nicht Wort für Wort einen Vers dort nimmt, aber den Sinn einer Passage aus diesem Kapitel nimmt und uns ganz klar erklärt, dass das Wort, dieses ewige, bleibende Wort, auf die Verkündigung zu beziehen ist, das sagt uns dann Vers 25 ganz klar und ganz deutlich. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Wort, von dem also hier geredet ist, ist das unter uns verkündigte Evangelium von Jesus Christus, der von den ersten Zeilen des Alten Testaments hin bis zu den Letzten des Neuen Testaments, der verkündigte Heiland ist und bleibt. Zwar am Anfang sicher weniger deutlich geoffenbart, aber am Ende hin so klar, dass man im Grunde nicht mehr daran vorbeischauen kann. Letzten Endes ist es die Verkündigung des Evangeliums, die wir hier mit dem Wort gleichsetzen müssen und die uns aus unserer Vergänglichkeit hinüberholt in unsere Unvergänglichkeit. Und unser Augenmerk muss auf dieses Wort gerichtet sein. Wir unterschätzen es garantiert. Die Bibel, die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, das beschreibt sich sogar an manchen, die Bibel beschreibt sich an manchen Stellen sogar selbst. Eine dieser Stellen ist zum Beispiel Hebräer 4. Vielleicht auch ein ganz bekanntes Wort. Dort in Hebräer 4, Vers 12, da lesen wir davon, dass Gottes Wort so genau und so treffend ist, dass es in der Lage ist, Gelenke vom Knochen zu trennen. Oder vielleicht, wie wir es geläufiger lesen, Mark und Bein zu trennen. Eigentlich auf Griechisch heißt es mehr Gelenke und Knochen. Das Wort Gottes ist so treffend, dass es Seele und Geist voneinander trennen kann. Nicht nur die Dinge, die wir sehen, sondern auch die Dinge, die wir eben nicht sehen. Mit treffender Genauigkeit. Gedanken und Gesinnungen werden getrennt voneinander. Die einen hin, so dass sie vor Gott angenehm sind und die anderen eben nicht. Das Wort Gottes dringt durch in unsere Gedanken. Es dringt durch in unsere Einstellungen. Sie werden vor ihm offenbar. In dem Wort Gottes finden wir letzten Endes alle Antworten. Aber wir finden auch darin Angriffe und Kritik an uns und unserem Verhalten. Kritik auch an unserer Einstellung. Kritik auch an dem, wer wir sind und wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Und noch einmal, ich bin der Meinung, dass wir wirklich alle in diesem Raum das Wort Gottes unterschätzen. Ich bin mir sicher, dass keiner von uns die Tiefe des Wortes Gottes und die Genauigkeit in seinem Leben jemals völlig erfasst. Ich glaube, dass wir nur ehrfürchtig davor stehen können und bestaunen können, wie tief und wie genau das Wort Gottes wirkt. Und zwar in allen Bereichen, in jeder Ecke unseres Denkens, Seins, unseres Handels und auch in den Dingen, wo uns die Bibel etwas erklärt, uns Gott darstellt. Auch da glaube ich, dass wir die Tiefe dieses Reichtums wahrhaft nie ergründen werden in unserem Leben. Das heißt nicht, dass wir sie gar nicht ergründen. Ich denke, das hat jeder verstanden. Wir ergründen sie immer mehr. Und im Laufe unseres Lebens werden wir immer mehr begeistert davon sein, wie tief das Wort Gottes hineinblickt. In uns, in unsere Umgebung, in unser Leben, in Gott selbst. Und ich glaube auch, dass deshalb viele Menschen regelrecht Angst haben vor dem Wort Gottes. Sie wissen, dass es ihre Schwächen aufwirft und angreift. Es ist ihnen manchmal vielleicht sogar, wenn sie ehrlich sind, ekelhaft. Ein Greuel, unangenehm. Vielleicht mindestens unangenehm. Aber sind wir doch einmal ehrlich. Manchmal, da kommt es uns gar nicht zu Pass. Lesen wir die ganz falschen Stellen. Im ganz falschen Moment. Das gefällt uns gar nicht, uns in die Nähe des Wortes Gottes zu begeben. Da wird uns das Wort Gottes manchmal auch zum Feind, zum unangenehmen Überführer, der die Sünden aufdeckt. Ich muss ehrlich sagen, an diesem Punkt habe ich wirklich viel Respekt vor Martin Luther, der es als die höchste Disziplin empfand, seine Sünden bekennen zu dürfen, der selbst die Menschen in seiner Umgebung genervt hat davon, bis hin, dass er stundenlang beichten wollte und sich alle Mühe gab, auch wirklich jede Sünde in letzter Kleinigkeit zu bekennen. Teils trieb es ihn so um in seinem Leben, teils trieb es ihm auch vielleicht in seiner vormals katholischen Einstellung bis hin zur völligen Verzweiflung. Aber sein ganzes Leben hindurch war ihm das Bekennen der Sünden die höchste Disziplin und das Empfangen der Vergebung der höchste Frieden, den er haben konnte. Vielleicht war es ihm deshalb manchmal leichter, das Wort Gottes zu lesen. Vielleicht hatte er deshalb keine Angst davor, am Ende als Verlierer hervorzugehen. Aber bevor hier falsche Gedanken aufkommen, geht es beim Studieren des Wortes Gottes wahrlich nicht um das Verlieren, sondern um das Gewinnen, wenn wir Gottes Wort hören. Das Hören des Evangeliums ist nämlich die allererste Chance, aus dem vergänglichen Leben herauszukommen. Es ist die einzige Chance, überhaupt zum Leben zu kommen. Und genau deshalb muss es ja auch Verkündiger geben, damit andere diesen Gewinn verstehen und das Wort die Menschen ergreift. Es liegt so viel Segen darauf, wenn das Wort Gottes läuft wie ein Langstreckenläufer, der nicht aufhört zu laufen. Die Verkündigung wird dann zur Königsdisziplin des Menschen. Denn für einen Moment tut der Mensch, was eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. In der Verkündigung bedient sich der Heilige Geist andersherum für einen Moment des Menschen und lässt ihn das Gleiche tun, wie er es selbst auch ständig tut. Ich möchte uns noch eine sehr bekannte Passage zu der Verkündigung lesen. Aber sie passt nun einmal hierhin wie kaum eine andere. In Römer 10, ab Vers 14, da wird es uns doch beschrieben, wie wichtig und wie bedeutsam das Verkündigen ist. Römer 10, ab 14, ich lese kurz diese Passage. Wie sollen sie aber Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Diese sehr bekannten Verse bezeugen die Wichtigkeit des Wortes Gottes und vor allem die Verkündigung des Evangeliums. Und auch so, wie es unser Text hier sagt, es ist nun einmal um unseretwillen geoffenbart worden. Die Offenbarung des Evangeliums erfüllt keinen akademischen Zweck. Sie soll nicht Universitäten füllen und die Intelligenzwettkämpfe der Menschen antreiben, sondern es ist um unseretwillen offenbart worden. Genauso wie es hier in Vers 25 heißt. Das Evangelium ist nicht da, damit Intelligenz und Vollkommenheit in irgendeiner Weise dargestellt werden. Es ist auch nicht dazu da, um Gott in irgendeiner Weise werblich zur Schau zu stellen. Verkündigung geschieht vielmehr um unseretwillen. Und ich meine hiermit uns als Zuhörer. Uns als alle, die wir unter dem Wort Gottes stehen. Der Verkündiger vertraut in seiner Verkündigung doch vielmehr darauf, dass das Wort seine Kraft entfaltet und dass der Geist Gottes wirkt und Menschen durch diese Kraft, trotz der Unvollkommenheit der Predigt, zum Glauben kommen. Das Wort Gottes selbst ist lebendig, es ist ewig und es ist wirksam. Sie ist eine notwendige Voraussetzung, damit die Menschen Christus erkennen. Lasst uns deshalb nicht müde werden darin, das Evangelium zu verkündigen und Gott jeden Tag dafür zu danken, dass wir erkennen durften, dass er unsere Vergänglichkeit eingetauscht hat gegen die Unvergänglichkeit des ewigen Lebens, die in Christus begründet ist. Und lasst mich noch einmal ganz kurz auf den Gedanken der Freundlichkeit des Wortes eingehen und darauf, wie wichtig es ist, dass wir hier nie den Fehler machen dürfen, zu denken, dass das Wort gegen uns steht. Wenn es nun einmal unsere Sünden aufdeckt, dann ist das immer zu unserem Guten. Wenn es uns unverständlich ist, dann verstehen wir die Tiefe bestimmt später einmal. Es ist doch ganz normal, dass wir manchmal vor der Bibel sitzen, als seien es chinesische Schriftzeichen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es doch jedem so, der die Bibel liest. Manchmal entdecken wir einfach die Tiefe der Verse, die wir lesen, nicht. Aber was soll's? Wir beschäftigen uns immerhin mit dem Wort Gottes. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Denn sie unterscheidet sich sehr stark von unserer fortschreitenden Oberflächlichkeit. Alles sofort gebrauchen zu wollen, alles jetzt auszunutzen, alles irgendwie doch hinzubiegen. Nein, nehmen wir uns doch das Recht raus, einmal anzuhalten, ruhig zu sein, zuzugeben, dass wir etwas nicht verstehen. Ehrfürchtig zu bleiben, dankbar zu bleiben. Wir haben es nicht mit Weltliteratur zu tun oder gar mit der Bildzeitung, sondern mit dem wirksamen Wort Gottes, das diese Tiefe hat, weil Gott sie hat. Egal wie viele Probleme wir haben, um die Bibel zu verstehen, sie bezeugt uns immer wieder, wie es hier die Verse 2 und 3 aus Kapitel 2 sagen, dass Gott freundlich ist. Wir lesen das doch immer wieder in seinem Wort. Wir haben einen ganzen Vers, einen ganzen Psalm heute darüber gelesen, dass Gott freundlich ist. Deshalb sollen wir ja auch, wie die Kinder ihre Milch trinken wollen, Sehnsucht und Hunger haben auf unsere Bibel. Seid begierig auf eure Milch. Seid begierig auf euer Evangelium. Es ist immerhin um euretwillen geoffenbart worden. Es ist auch nicht geoffenbart worden, damit die Kanzeln dieser Welt gefüllt werden, sondern um euretwillen. Damit diejenigen, die es hören, darin leben und wachsen. Und wenn wir noch einmal zurück überlegen, ich weiß nicht, was vorhin in eurem Sinn war, was noch Bestand hat von den Dingen, die wir vor 3 Monaten getan haben, so kann unser Bibelstudium eines davon sein. So kann die fortschreitende Erkenntnis von Gott, von dem, wer er ist, wer wir sind, wie wir leben, etwas sein, an das wir uns vielleicht noch zurückerinnern und sagen, ja, das habe ich damals gelesen und heute verstanden. Das habe ich damals doch schon einmal gehört. Vielleicht gar die Aussagen dieser Predigt, die ihr irgendwann einmal in der Bibel gelesen habt. Ich sagte jetzt, ja, vor 3 Monaten, da war es dieser Abschnitt im 1. Korintherbrief, der mir jetzt klar wird. Vielleicht sind es die Momente, wo der Geist Gottes an euch wirkt, die euch euer Leben und diese Dinge wichtig machen. Denn auf Dauer fügen sich die Dinge zusammen. Auf Dauer kommen die wahren Erkenntnisse aus der Bibel zum Vorschein. Vor allem aber die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes. Auf Dauer werden auch unsere Taten immer mehr von dem geprägt, was wir um uns herum haben. Jeden Tag Bildzeitung und du wirst dich ständig über irgendetwas beschweren und das Leben sehr kompliziert finden. Jeden Tag Evangelium und du wirst Gottes Freundlichkeit mehr und mehr lieben. Sogar an den Stellen, wo du dachtest, dass er grausam und unberechenbar handelte, kannst du seine Freundlichkeit erkennen. So grausam wie Jesu Tod war, so wunderbar ist unsere Erlösung. So grausam wie es ihn getroffen hat, was wir verdient hätten, so wunderbar ist unsere Erlösung. So freundlich war Gottes Plan in all diesen Dingen. Gelobt sei Gott in der Höhe, unser freundlicher Gott, dem nichts so wertvoll war, um es nicht für uns zu geben. Amen.